Schönen Nachmittag euch allen. Wir sind derzeit in einer Predigtreihe, in der wir fortlaufend Stellen aus dem Matthäusevangelium betrachten. Und heute geht es um die Stelle in Matthäus 16, die Verse 21 bis 28. Es geht zuerst um die erste konkrete Ankündigung von Jesus, dass er leiden muss, aber auch, dass er in Herrlichkeit dann wiederkommt. Und Jesus redet hier in dieser Stelle von seiner Zukunft. Und er zeigt im zweiten Teil dieser Stelle auch seinen Jüngern die Zukunft, nämlich was Nachfolge bedeutet. Was bedeutet Nachfolge? Und das ist wichtig. Das ist nicht nur für die Jünger damals gewesen, das ist wichtig auch für uns heute. Was bedeutet dir Nachfolge? Wie schaut deine Nachfolge aus? Ich möchte die Stelle lesen. Vers 21. Von der Zeit an fing Jesus an und zeigte seinen Jüngern, wie er müsste nach Jerusalem gehen und viel leiden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn zu sich und fuhr ihn an und sprach: Herr, schone dein Selbst, das widerfahre dir nur nicht. Aber er wandte sich um und sprach zu Petrus: Hebe dich, Satan, von mir. Du bist mir ärgerlich, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und jetzt kommt es zur Nachfolge. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir? Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewinnen würde und nehme Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse? Denn es wird geschehen, dass des Menschen Sohn komme in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und alsdann wird er einem jeglichen vergelten nach seinen Werken. Wahrlich, ich sage euch, es stehen etliche hier, die nicht schmecken werden den Tod, bis dass sie des Menschen Sohn kommen sehen in seinem Reich. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, wir haben vorhin gesungen, wir möchten sehen, wir möchten dich erleben, wir möchten lernen, wir möchten hören von dir, und das wollen wir wirklich. Bitte sei du jetzt da und sperr du unsere Ohren auf, sperr du unsere Herzen auf. Schiebe jetzt einmal die Dinge, die uns noch vom Tag vielleicht so im Gedächtnis sind, schieb sie auf die Seite, damit du im Mittelpunkt stehst. Wir wollen viel von dir erwarten. Ich möchte dich bitten, dass du zu einem jeden von uns in sein Herz hineinsprichst. Segne du uns bitte mit deiner Anwesenheit. Amen. Ja, den ersten Abschnitt haben wir in den Versen 21 bis 23. Das ist das erste Mal, dass Jesus seinen Leidensweg ankündigt. Im Vers 21 sagt Jesus seinen Jüngern, wie es mit ihm weitergehen wird. Und da sagt er, wie er müsste nach Jerusalem gehen und viel leiden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Bis jetzt hat Jesus ja eigentlich nur Andeutungen auf sein Leiden fallen lassen. Wenn wir uns ein bisschen erinnern, das Abbrechen des Tempels, Johannes 2, Vers 19, oder das Zeichen des Jona, der nach 3 Tagen wieder rauskommt, in Matthäus 12, Vers 40, oder die Wegnahme des Bräutigams, Markus 2, Vers 20. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, dass Jesus seinen Jüngern ganz offen und ohne Gleichnisse von seinem zukünftigen Leidensweg sagt. Jesus lässt sie nicht im Ungewissen. Ich denke mir, die Jünger, die haben das gehört. Natürlich haben sie es akustisch gehört, aber die haben das nicht so recht verstanden. Schon gar nicht in der vollen Tragweite. Das zeigt ja auch die Reaktion des Petrus. Vers 22. Petrus nahm ihn zu sich, fuhr ihn an und sprach: Herr, schone dich, das widerfahr dir doch nicht. Irgendwie mag ich den Petrus, so wie er uns in den Evangelien geschildert wird. Nachher, nach der Auferstehung von Jesus, Apostelgeschichte und so weiter, da sehen wir einen veränderten Jesus, auch den einen veränderten Petrus, auch den mag ich. Aber er ist anders. Aber Petrus ist hier in den Evangelien ein Mann der Tat. Manchmal handelt er gerne, ohne viel zu denken, aber er ist voll dabei. Zum Beispiel, erinnern wir uns noch Matthäus 14 vor kurzem, Jesus geht da auf dem Wasser im Sturm und Petrus sagt zu Jesus: Du Jesus, wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen. Und dann geht er raus und wirklich geht er zu Jesus hin. Und kurz vorher bekommt er Angst und sinkt. Oder im Johannes 18, wie der Petrus nach der Gefangennahme von Jesus dem Knecht ein Ohr gleich abschlägt. Jesus muss es wieder anheilen. Johannes 20, da geht es um das leere Grab. Da macht ja Johannes und Petrus einen Wettlauf hin. Petrus ist der zweite Sieger. Oder Johannes 21, Jesus erscheint nach seiner Auferstehung dann am See Genezareth. Die Jünger sind alle im Schiff. Die sehen ihn nicht genau, nur der Johannes hat die besten Augen und sagt: Ah, das ist der Herr. Und Petrus wartet nicht ab, bis das Schiff jetzt endlich einmal zum Ufer kommt. Er gürtet sich sein großes Kleid drauf, springt hinein, um als Erster bei Jesus zu sein. Aber es ist auch der Petrus, der Jesus dann dreimal verleugnet hat. Nach der Gefangennahme von Jesus in Matthäus 26 lesen wir das, wo er dann dreimal sagt: Na, den Mann, den kenne ich nicht, lass mich doch in Ruhe, ich kenne diesen Jesus nicht. Was soll das? Ja, im Abschnitt der letzten Predigt haben wir von einem Höhepunkt im Leben des Petrus gelesen. Wie Petrus zu Jesus sagt: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt darauf dann im Vers 18: Und du bist der Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Jesus meint, dass auf solch einen Glauben, solch eine Erkenntnis die Gemeinde bauen will. Und das war ein ganz wichtiger Moment im Leben von Petrus. Die Jünger und vor allem Petrus, die hatten Erwartungen auch in die Zukunft. Vielleicht, dass alles wie gewohnt weiterläuft, bestens, dass sich ihre Wünsche erfüllen. Und jetzt redet auf einmal Jesus genau vom Gegenteil. Ganz knapp danach. Dass er leiden wird, dass er von den Pharisäern und Schriftgelehrten getötet wird. Das, was man nicht hören will, das hört man nicht. Ich weiß nicht, geht es euch auch so? Vom vollen Verständnis ist noch gar keine Rede. Die Jünger und vor allem Petrus sind so in einem Höhenflug. Und jetzt das ist keine Erfolgsgeschichte. Ich weiß nicht, wer den James-Bond-Film den letzten gesehen hat, aber was wäre, wenn in einem James-Bond-Film der Held, also der James Bond, verhaftet wird und dann von seinem Widersacher, der die ganze Welt wieder mal vernichten will, umgebracht wird. Und dann ist der Film aus und dann geht man nach Haus. Das wäre doch unfassbar und schrecklich, oder? Das darf es nicht geben. Aber hier darf es das geben? Fragezeichen. Aber wenn man Jesus genau zuhört, was er sagt, dann sagt er am Ende auch seine Auferstehung voraus. Vers 21, und er sagt: Und am dritten Tage auferstehen. Das werden die Jünger und der Petrus überhört haben. Aber das ist die ultimative Erfolgsgeschichte. Ja, Jesus muss leiden. Ja, Jesus wird getötet werden. Aber ja, er steht auch am dritten Tage auf. Und das nicht für sich allein, nein, um uns die Rettung zu bringen, die Auferstehung zu bringen, dass wir leben können, dass wir ewig leben können, wenn wir das annehmen als Kinder Gottes. Aber das weiß Petrus noch nicht. Vers 22 noch einmal, da nahm ihn Petrus zu sich, fuhr ihn an und sprach: Herr, schone dich, das widerfahre dir nur nicht. Petrus ist ganz entrüstet, wie kann Jesus nur das sagen? Jetzt, wo alles in so gute Bahnen gelenkt ist, du bist der Petrus und so weiter vom letzten Mal, jetzt fährt er Jesus an. Denn dann kommt die kalte Dusche für den Petrus. Vers 23, aber Jesus wandte sich um und sprach zu Petrus, hebe dich, Satan, von mir, du bist mir ärgerlich, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Was für ein hartes Wort, Petrus, meinst doch nur gut mit Jesus, oder? Und wie Petrus vorher zu Jesus im Vers 16 bekennt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, sagt ihn dann Jesus, nicht Fleisch und Blut haben dir das gesagt, sondern mein Vater im Himmel hat dir das gesagt. Das kommt nicht aus deinen eigenen Überlegungen. Das hat dir Gott eingegeben. Und wie Petrus jetzt Jesus abhalten will, diesen Leidensweg zu beschreiten und letztlich für uns zu sterben. Und Jesus zu Petrus sagt, hebe dich, Satan, von mir. Dann ist es auch nicht Petrus selber, sondern Satan hat Petrus dazu benutzt. Und Satan hat Jesus schon öfters versucht, wenn wir uns überlegen, in Matthäus 4 wird Jesus mehrmals von Satan versucht, damit er ihn abbringt von diesem Weg. Stichworte, nur damit wir uns wieder daran erinnern, Steine zu Brot verwandeln, sich vom Tempel hinunterstürzen und von den Engeln aufgefangen werden oder die Herrschaft über die ganze Welt zu erlangen. Gott sei gedankt, dass Jesus diesen Versuchungen widerstanden hat. Sonst könnten wir heute an dem schönen Wetter gleich nach Hause gehen, sonst hätten wir keine Chance. Und wie Petrus es vorher von Gott erhält, dass eben Jesus der Messias ist, der Sohn des lebendigen Gottes, wird jetzt Petrus eben auch von Satan missbraucht, um Jesus zu versuchen und ihn abzuhalten, diesen Weg zu gehen. Menschlich verständlich, aber nicht im Plan Gottes. Vers 23 sagt Jesus, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Petrus wird hier in die Realität zurückgeholt. Aber ich glaube, bei uns ist es auch immer wichtig, nach Gottes Weg zu fragen. Vater, was ist der Weg, den ich gehen soll? Denn oft stehen wir an einer Weggabel. Den einfachen Weg, der menschlich verständlich ist. Den schwierigen Weg, vielleicht der manchmal lästig ist. Vielleicht geht es da um banale Sachen wie Steuer oder wie Ehrlichkeit oder was auch immer. Wie können wir Gottes Weg und Willen erfragen und erfahren? Eigentlich überall. Im Gebet, im Lesen, in der Bibel, im Gottesdienst, beim Gespräch mit anderen Christen. Es gibt ja eigentlich keine Situation, wo Gott nicht zu uns sprechen könnte. Nur wir müssen halt für diese Begegnung offen sein. Und im nächsten Abschnitt, in den Versen 24 bis 28, geht es um die Nachfolge von Jesus. Jesus bringt jetzt ein paar Gedanken über die Nachfolge, die ihm aber jetzt nicht einmal gerade so einfallen, weil er jetzt auf ein anderes Thema umleiten will, ganz im Gegenteil, sondern er behandelt hier den Kern der Nachfolge. Und ich denke mir, dass diese Sachen auch unser Innerstes treffen. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass wir Jesus nachfolgen wollen. Das ist einmal die Grundvoraussetzung. Warum wollen wir Jesus nachfolgen? Jesus kommt als Sohn Gottes zu uns auf die Welt. Jesus ist friedfertig. Jesus liebt die Menschen, ja sogar seine Feinde. Jesus stirbt für dich und mich am Kreuz. Er nimmt die Strafe auf sich, die wir eigentlich verdient hätten. Durch seinen Tod am Kreuz sind unsere Sünden vergeben, wenn wir das annehmen. Und deswegen wollen wir Jesus nachfolgen und ihm ähnlicher werden. Aber die Nachfolge von Jesus ist ein tägliches Bemühen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt ein täglicher Kampf sagen, aber ein tägliches Bemühen und ein tägliches Ringen. Und die nächsten Verse sollen uns eben helfen zu sehen, wie wichtig die tägliche Nachfolge ist und was sie ganz praktisch von uns erfordert. Ja, leider, und das wissen wir auch, sind wir in der Nachfolge von Jesus nicht immer erfolgreich. Wir erleben auch immer wieder Rückschläge. Aber wir dürfen uns deshalb nicht entmutigen lassen, alles hinschmeißen, sondern wir dürfen unsere Schuld, wir dürfen unser Versagen, unsere Nöte täglich zu Jesus ans Kreuz bringen. der uns die Vergebung dann gibt. Im 2. Timotheus 4, Vers 7 schreibt Paulus: Ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Um das geht's, um das Durchhalten im Leben. Heute war ja in Wien der große Marathon. Ich habe nicht zugeschaut, aber bei den früheren Marathons oder bei anderen, da gibt's immer wieder Läufer, die geben auf, die können nicht mehr, die sind fertig. Die gehen dann auf die Seite, die setzen sich hin oder legen sich gar hin. Ich meine, die sind erledigt. Und auch in unserer Gemeinde haben wir auch immer wieder Menschen gehabt, die aufgegeben haben, denen die Nachfolge zu schwer war, die den Glauben aufgegeben haben. Und darauf kommt es an, nicht aufzugeben im Leben. Mit Gottes Kraft durchhalten bis zum Ende. So, und jetzt zur Nachfolge. Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir? Was heißt das für uns? Oder konkret, was heißt das für dich? Was heißt das, sich zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen? Wie wir wissen, war ja das Kreuz damals ein Hinrichtungswerkzeug, und die Verurteilten haben ihr Kreuz bzw. den Querbalken, sie haben ihn aufnehmen müssen und dann selbst zu dieser Hinrichtungsstätte tragen müssen. Was heißt das für uns? Was heißt das für dich? Für mich heißt es, dass mein Kreuz auf sich nehmen, auf mich nehmen, den Widrigkeiten, den Bedrängnissen des Lebens nicht auszuweichen, sondern mit Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft hindurchzugehen. Den Weg, den Gott für mich bestimmt hat, zu gehen. Nicht den Weg, den ich mir aus Bequemlichkeit einrichten will, nicht den breiten Weg, den mir die Welt einzureden versucht, sondern den Weg, der manches Mal auch eng wird, dafür aber an Gottes Hand und aus Gottes Kraft. Meine Frage an dich, jetzt bitte nicht laut antworten, sondern nur leise zu euch: Was mag dieses Kreuz auf sich nehmen für dich in deiner Situation jetzt bedeuten? Was mag das bedeuten? Sich zu verleugnen heißt für mich, Gottes Weg und Gottes Willen vor meine eigenen Wünsche stellen. Das ist nicht sehr modern. Wir leben in einer Spaßgesellschaft, erlaubt ist alles, was Spaß macht. Ich bin das Wichtigste, nur meine Wünsche zählen. Wir wissen aber, dass damit mein innerster Wunsch und eigentlich der Wunsch von allen Menschen, nämlich nach innerem Frieden, der Wunsch nach Gott, nicht erfüllt werden kann. Die Welt, die gaukelt uns das vor, damit wir nicht auf die Idee kommen, uns an Jesus zu wenden und von ihm das wahre Leben zu erhalten, das ja Grund zur ewigen Freude ist. Und wiederum die Frage an dich: Was mag jetzt dieses Wort, der verleugne sich selbst, der verleugne seinen eigenen Wünschen, für dich jetzt bedeuten? Du weißt wahrscheinlich Gottes Weg für dich. Du weißt, dass du vielleicht da und dort durchgehen musst. Vielleicht musst du irgendwo reinen Tisch machen, vielleicht musst du ein ernstes Gespräch mit jemand anderem führen, vielleicht musst du eine schlechte Angewohnheit lassen in deinem Leben. Du weißt es ganz genau, glaube ich, nicht, dass ich schaue. Ich denke, dass hier jedem dazu etwas einfällt. Und unser Gebet ist, dass wir Gott bitten, dass er uns diese Punkte ganz klar zeigt und dass er uns dann auch die Kraft und den Mut gibt, seinen Weg zu gehen. Wir wollen doch Jesus nachfolgen, oder? Vers 25. Denn wer sein Leben erhalten will, sagt Jesus, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Dieser Vers ist ein Paradoxon. Wer es erhalten will, der verliert es, und wer es verliert, der bekommt es. Was heißt es, sein Leben erhalten zu wollen und damit es zu verlieren? Also ich denke mir, es ist kein Spiel. Es geht hier um alles oder nichts. Es geht um dein Leben. Der Glaube ist kein Spaziergang an einem schönen Frühlingstag, so wie heute jetzt, sondern der Glaube fordert vollen Einsatz, bei dem es aber alles zu gewinnen gibt. Wer sich an sein Leben klammert, der rettet es nur für eine kurze Zeit und verliert es dann in der Ewigkeit für immer. Wer sein Leben, sein Ich, seine Existenz in den Vordergrund stellt, wer sich selbst das Wichtigste ist auf der Welt, die Verwirklichung seiner Träume, seiner Wünsche, wer nicht Gott in den Mittelpunkt seines Lebens stellt, statt nicht ich, sondern Christus in mir, der wird das wahre Leben nicht erhalten. Er ist sich selbst Mittelpunkt und nicht Gott. Und im Johannes 1,12, ich meine, man kann es ja nicht oft genug lesen, heißt es, wie viele ihn, Jesus, aber aufnahmen. Denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Wie viele ihn annahmen. Und dann zwei Kapitel weiter in Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und jetzt zum Vers 25. Andersherum, wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Wer sein Leben aufgibt oder hintanstellt mit allen Konsequenzen und sagt, Jesus, sei du in meinem Leben die Nummer eins. Jesus, setz dich du auf den Fahrersitz meines Lebensautos. Oder wer ehrlich im Vater unser betet, dein Wille geschehe. Das heißt ja, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Der wird das ewige Leben erhalten. Weil er Jesus angenommen hat, die beste Entscheidung seines Lebens. Aber leider höchst unpopulär. Erlaub es, was gefällt, lebe dein Leben. Nein, wer das ewige Leben haben will, der muss sein Leben Gott in die Hand geben und nicht versuchen festzuhalten. Heißt aber nicht, dass wir keine Freude, keinen Spaß mehr haben dürfen. Ganz im Gegenteil, das Leben ist ja wirklich schön. Skifahren, Fahrradfahren, Motorradfahren, alles Mögliche. Und Paulus fordert uns im Philipper 4, Vers 4 ja auf, uns immer zu freuen, alle Zeit zu freuen. Und die wahre Freude aber ist im Herrn. Und wenn wir ehrlich sind, eigentlich nicht in diesen oberflächlichen Vergnügungen. Und eins steht fest, nur durch Jesus können wir das ewige Leben mit Gott erhalten. Vers 26 sagt Jesus, was würde es dem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde und nehme Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse? Wie oft bewundern wir Menschen eigentlich zu Unrecht, die sagenhaft reich sind, die unglaublich mächtig sind, die sich einen Teil der Welt mit ihrem Geld kaufen könnten, oder die unheimlich viel bewegen können. Der Bill Gates, der hat über 80 Milliarden Euro, ich habe jetzt sogar gehört, 87. Wenn der sein Geld auf eine Bank legen würde mit 3% Verzinsung, dann hätte er jeden Tag mehr als 6 Millionen Dollar Zinsen. Also die KEST, die Kapitalertragsteuer, habe ich jetzt nicht abgezogen. Aber es ist unvorstellbar, oder? Es ist unvorstellbar. Aber es nützt ihm nichts, wenn man die Ewigkeit betrachtet. Wenn er ein wiedergeborener Christ ist, dann hat er alles gewonnen, wenn nicht, hat er alles verloren. Trotz seines Reichtums. Das Einzige, was bei Gott zählt, bist du sein Kind oder nicht. Nicht Reichtum oder Macht, so viel es auch sein möge. Und deswegen bist du, der du Ja zu Jesus gesagt hast, derjenige mit den besten Zukunftsaussichten, die es gibt, auch wenn du nicht üppig mit materiellen Gütern ausgestattet bist. Ja, wie viel kann man Gott geben, damit man gerettet wird? 1 Million Euro, 1 Milliarde Euro? Für Gott ist es gar nichts. Es ist wie ein Sand, der vom Wind verblasen wird, so wie der Sahara-Staub der letzte Woche. Kommt und geht. Das, was du ihm geben musst, ist dein Herz, nicht 1 Million Dollar. Dein Herz, deine Liebe. Was kannst du Gott geben, dass er dir deine Sünden vergeben würde? Wie viel Geld musst du in den Opferstock legen? Wie viele Kerzen musst du anzünden? Gar nichts von dem. Das haben ja schon die Propheten im Alten Testament erkannt, dass Gott das nicht haben will. Gott ist daran überhaupt nicht interessiert. Du brauchst ein bußfertiges Herz. Das will Gott. Du musst deine Sünden zu Jesus bringen und ihn um Vergebung bitten. Nicht mehr und auch nicht weniger. Vers 27 sagt dann Jesus: Denn es wird geschehen, dass des Menschensohn komme in Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und alsdann wird einem jeglichen vergelten nach seinen Werken. Also wir brauchen uns überhaupt nicht zu fürchten vor der Nachfolge als Kinder Gottes. Aber konsequente Nachfolge wird von Jesus eingefordert. Und wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es ist nämlich auch so wie bei vielen anderen Forderungen in der Bibel, sie kommen uns selber zu Nutzen, wenn wir das tun. Und wenn Jesus jetzt wiederkommt zum Gericht, oder wenn ich vorher sterbe, dann ist die Zeit abgelaufen, so wie beim Roulette, es geht nichts mehr. Dann wird abgerechnet. Es heißt hier, alsdann wird ein jeglicher vergelten, wird er einem jeglichen vergelten nach seinen Werken. Habe ich mich gefragt, heißt das jetzt Werksgerechtigkeit? Je mehr ich tue, desto heiliger bin ich? Ja, überhaupt nicht. Würde auch der ganzen restlichen Bibel widersprechen. Der Jakobus beschreibt in seinem Brief sehr gut den Zusammenhang von Glauben und Werken. Im Kapitel 2 von seinem Brief, Vers 17 und 18, da schreibt Jakobus: Also auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist der Tod an ihm selber. Aber es möchte jemand sagen, du hast den Glauben und ich habe die Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Es ist wie der Strom in der Steckdose. Ja, da hinten sind welche. Es ist wie der Strom in der Steckdose. Man sieht ihn nicht. Aber wenn ich ein elektrisches Gerät, jetzt sage ich einmal, einen Haarföhn anstecke, dann merke ich, dass sich der Ventilator bewegt, dass also Strom da drinnen ist. Und wenn ich glaube und Glauben habe, dann zeigt es sich an meinen Taten, an meinen Werken. Dann tue ich das, was meinem Glauben entspricht. Das heißt, gute Werke zu tun ohne Glauben, da geht uns bald die Luft aus, weil dann würde ich ja beim Haarföhn immer probieren, das Radl selber zu drehen. Wird nicht ganz, auf Dauer nicht funktionieren. Aber echten Glauben zu haben, ohne dass man es an den Werken sieht, ist ja auch nicht möglich. Denn oft genug gibt es so Entscheidungen. Steht man an der Weggabelung, tue ich dies nach menschlichem Gutdünken, was mir Spaß macht, oder tue ich das, was mir mein Glauben empfiehlt? Überprüfen wir mal das, was wir tun. Sehen die anderen Menschen durch deine Taten deinen Glauben? Sehen die anderen Menschen das? Und wenn wir dann mal dereinst im Gericht stehen, und ich kann jetzt schon sagen, das werden wir alle, da gibt es keine Ausnahme, dann zählt ganz klar für uns, sind wir Gottes Kinder, haben wir Jesus angenommen, sind wir vor Gott gerechtfertigt oder nicht, haben wir den Glauben an Jesus Christus, der sich dann auch in den Werken widerspiegelt. Aber das Wichtigste, sind wir Kinder Gottes. Und im letzten Vers sagt dann Jesus: Wahrlich, ich sage euch, es stehen etliche hier, die nicht schmecken werden den Tod, bis dass sie des Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Vielleicht haben einige der Jünger gedacht, Jesus wird noch zu ihren Lebzeiten wiederkommen. Wir wissen aber jetzt, alle sind den leiblichen Tod gestorben. Es gibt hier verschiedenste Auslegungen. Die einen sagen, dass Jesus damit die Ausbreitung seines Reichs gemeint hat, wie sich das Evangelium ausbreitet. Stichwort Pfingsten ist der Anfang, geht dann weiter. Und das haben dann schon etliche seiner Jünger erlebt. Andere wieder meinen, dass Jesus damit seine Verklärung auf dem Berg meint, wo dann Petrus und Jakobus und Johannes dabei sind. Wir lesen dann davon in der nächsten Matthäus-Predigt. Und andere wieder meinen, dass Jesus hier nicht den körperlichen Tod meint, sondern den ewigen Tod. Das ewige Getrenntsein von Gott in Ewigkeit. Und das müssen ja die Kinder Gottes eben nicht erleiden. Ja, kommen wir zum Ende. Es gibt leider viel zu viele Leute und Menschen, die Jesus nicht nachfolgen. Denen Gott nicht ganz egal ist, aber denen Jesus egal ist. Die es nicht verstanden haben und auch nicht begriffen haben, dass sie sich hier zu Lebzeiten auf der Erde entscheiden, wo sie die Ewigkeit verbringen werden. Dass sie das Angebot Gottes bewusst annehmen müssen. Ja, den meisten Menschen ist ja die Gefährlichkeit ihrer Situation gar nicht klar, wie gefährlich das ist. Wenn du heute sterben solltest, ich wünsche es überhaupt niemandem, aber wenn du heute sterben solltest, wo bist du dann? Bist du bei Gott? Wenn du sagst, ich weiß es nicht, oder du sagst nein, dann bist du in höchster Lebensgefahr. In höchster Lebensgefahr. Ist das jedem klar? Und deswegen ist es so wichtig, Jesus als Herrn und Erlöser anzunehmen, ihm sein Herz zu geben, ihm nachzufolgen. Warum? Weil wir dann durch den Tod von Jesus die Sünden vergeben bekommen. Weil du dann reingewaschen bist. Weil du dann als Kind Gottes in der Ewigkeit mit Gott zusammen sein wirst. Und auch alle die anderen, die diesen Schritt schon getan haben, die bitte ich, über die Nachfolge nachzudenken. Eine ernsthafte Nachfolge ist Jesus so wichtig. Auch oder hauptsächlich auch deshalb, weil wir dann im Glauben wachsen. Es ist zwar so, wir wissen das, dass wir täglich in unserem Leben ein Ringen um die Nachfolge von Jesus haben. Dass wir oft genug in die Fallen der Welt tappen, dass wir wegen unseres Verhaltens manchmal mutlos werden. Vielleicht manches Mal aufgeben wollen, wie beim Marathon und sagen, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Ja, aber was haben wir denn für eine Alternative? Wenn wir Jesus nachfolgen, trotz aller Umbilden der Welt und des Lebens, dann müssen wir sehen, dass wir es sind, denen die Nachfolge nützt, dass wir davon profitieren, wenn wir Jesus immer ähnlicher werden. Paulus beschreibt dann auch ein zweites Mal im 1. Korinther 9 das Leben als Lauf. Es ist zwar nicht immer einfach, es ist wirklich anstrengend manchmal, aber es winkt der Lohn, der Preis. Und so möchte ich jeden von uns aufrufen und bitten, darüber nachzudenken, wie er Jesus nachfolgt und sich wieder gemeinsam unter das Kreuz zu stellen, um Vergebung zu bitten, dass wir die Kraft bekommen für die tägliche Nachfolge und dass wir im Herrn wachsen dürfen. Das Leben an Jesus Seite ist nicht immer der breite Weg, oft mühsam, oft steil, nichts für Furchtsame, aber an Gottes Hand dürfen wir in sicher gehen. Amen.